Der Radio Berlin 88.8 Podcast. Popsterne.
Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich, hier zu sein.
Welches war denn so der Augenblick, der im Grunde genommen Ihr Leben verändert hat?
Ja, wo ich meinen damaligen Mann gesehen habe. Also das war eine Sekunde in meinem Leben, allerdings jetzt schon ein bisschen her, wo mein ganzes Leben 180 Grad gedreht hat.
Und Sie wussten das beim ersten Blick?
Beim allerersten. Also die erste Viertelsekunde schon wusste ich, wow, jetzt verändert dich dein Leben. Also das hat mir den Boden unter den Füßen weggenommen und nichts, was vorher war, also mein Geschäft in der Schweiz, mein Leben in der Schweiz, alles, das war nicht mehr wichtig.
Und Sie haben tatsächlich dann alles für ihn aufgegeben?
Ja, also ich habe meinen Brautkleiderladen verkauft, mein Sportauto, das ich damals hatte, meine Wohnung. Also ich hatte eigentlich schon ein gut situiertes Leben. Ich habe alles aufgegeben, um zu ihm in den Busch zu ziehen.
Und als Sie dann ankamen, wie war das? Was hat Sie da am meisten überrascht? Was haben Sie überhaupt nicht erwartet und was war anders, als Sie erwartet haben?
Was ich erwartet habe, dass ein bisschen mehr zu essen gäbe. Also zu essen gab es gar nichts da. Wir sind da in den Busch gezogen und ja, es gab einfach nichts. Und ich dachte, ja, wenn jemand sagt, ja, es gibt nichts, dann denkt man schon, ja, irgendwo ein bisschen Mais oder Reis oder irgendwie was wir jetzt doch wohl haben. Aber es gab wirklich gar nichts. Also das hat mir dann auch später zu schaffen gemacht. Deswegen habe ich dann auch selber meinen eigenen Laden dann da nach einem Jahr aufgebaut, mitten im Busch draußen. Überrascht hat mich, wie offen ich eigentlich von der späteren Schwiegermama aufgenommen wurde. Sie, auch generell von den Leuten, die noch nie eine, oder viele haben noch nie eine Weiße damals gesehen in diesem Dorf. Und wie die neugierig zu mir gekommen sind, wie sie mich nach ein paar Tagen auch versucht haben anzufassen an den Armen, so zum gucken, wie ist da jetzt die weiße Haut und helle Haare, wie sich das anfühlt. Das hat mich überrascht, dass sie also nicht so wahnsinnig scheu waren, doch sehr neugierig. Und eben diese Mama, die noch eigentlich nichts kennt von der Welt, kein Fernsehen und gar nichts, also nur in ihrer Manjata, so eine traditionelle Kuhfladenhütte, lebt und nicht viel weiteres gesehen hat in ihrem Leben, wie sie mich wirklich sehr, sehr herzlich empfangen hat. Das hat mich schon umgehauen.
Mhm. Sie haben gerade gesagt, Sie haben dann Ihren eigenen Laden aufgemacht, aber das war ja auch nicht so einfach.
Nee, das war gar nicht einfach, aber der Hunger hat mich dazu gezwungen, sozusagen. Ich musste einen Lastwagen mieten und dann quer durch dieses Buschland fahren. Wir sind x-mal stecken geblieben. Ich meine, damals gab es noch die Wildtiere, also noch viel häufiger als heute. Also Löwen, Elefanten, das gab es natürlich alles hier. Und x-mal sind wir da in den Fluss, in den Riverbetten stecken geblieben, mussten alles wieder abladen, wieder neu aufladen, bis wir schlussendlich nach mehreren Stunden, 7-8 Stunden Fahrt, dieses Baseloy erreicht haben und ja, dann alles ausladen, in diesem Laden aufstellen, 100 Kilo Säcke und da draus dann eben Zucker, Mais und alles, was man so brauchen kann, verkaufen. Harte Knochenarbeit für wenig Geld.
Und Ihr Mann ist ja Krieger oder war ja Krieger, aber eben auch Analphabet. Das heißt, er konnte ja nicht lesen und nicht schreiben.
Nein, also er ging nie zur Schule. Es war diese Generation noch eine der letzten. Es gibt jetzt noch, ich war ja zurück jetzt erst gerade mit meiner Tochter. Es gibt immer noch, aber immer weniger von diesen traditionell lebenden Samburu. Samburu ist so ein verwandter Stamm der Maasai. Und die haben früher damals, also mein Mann gehörte noch zu der Generation, wo ein Löwe erlegen musste, damit er überhaupt sozusagen zum Manne wurde. Und also er hat das noch gemacht, allerdings auch zur Notwehr, um seine Tiere zu schützen. Und heute gehen halt immer mehr zur Schule und das verändert sich langsam.
Welche Probleme waren denn die größten, auch jetzt in der Kommunikation zwischen Ihnen und Ihrem Mann?
Ja, ich empfand das nicht mal so dramatisch, dass wir einander annähern mussten mit unseren Sprachen. Also er hat natürlich die Marsprache gesprochen, die ich nicht sprach und nur ganz, ganz minim Englisch. Und mein Englisch war jetzt auch nicht so das Absolute, nur es hätte mir auch nichts viel genützt. Also ich habe mir da so ein Lexikon angeeignet. Ich kam dann mit Bilder zurück. Ich bin ja zurückgereist in die Schweiz und kam dann nochmal mit Bildbändern, wie für Kinder eigentlich. Mhm. Und da haben wir dann das englische Wort und das Maasai-Wort dazu geschrieben. Also dass man jetzt beim Wasser, da wussten wir, also Water und Gare. Ja, so haben wir dann uns eigentlich gegenseitig so die Sprache beigebracht und so ein Mischmasch gesprochen. Aber das funktionierte recht gut, weil wir waren auch nicht im Stress, wie wir hier so immer im Stress ist.
Und sie waren verliebt.
Absolut. Also mit Händen und Füßen kann man da sprechen und mit dem Blick natürlich.
Ja. Und dann haben sie beide ein Kind bekommen.
Die Napirei, ja. Es war nicht ganz einfach. Ich hatte schwere Malaria-Schübe. Also ich habe die Malaria 3-mal während der Schwangerschaft bekommen. Ich hatte meine Tochter damals fast verloren. Aber sie war zäh, ich war zäh und sie ist schlussendlich zur Welt gekommen und ist heute bereits jetzt bald 22 Jahre alt.
Was gab letztendlich wirklich den Ausschuss, dass Sie dann gesagt haben, das geht alles doch nicht und ich nehme jetzt meine Tochter und ich gehe wieder zurück?
Da war meine Tochter knapp 2 Jahre, noch nicht ganz 2 Jahre alt. Ich habe eben schon damals Hepatitis bekommen, die Malaria bekommen, obwohl ich alles versucht habe, mich zu schützen. Es ging einfach nicht. Wir haben in einem Malaria-Gebiet gelebt und ich war, muss ich vorstellen, mit 1,80 Meter war ich am Schluss auf 48 Kilo abgemagert, einfach weil diese Lebensumstände sehr, sehr hart sind. Mhm. Man lebt ohne fließend Wasser, ohne Strom, ohne gar nichts, also wirklich draußen im Busch. Ich hatte dieses Kleinkind und mein Mann, also die Ärzte haben mir gesagt, da musst du weg. Also wenn du jetzt nochmal Malaria kriegst oder dein Kleinkind, ihr sterbt weg. Und so bin ich nach Mombasa zurückgekehrt und dort nochmal ein Geschäft aufgebaut. Und dieser Wandel ist auch mein Mann gar nicht bekommen. Er war vorher schon eifersüchtig in Mombasa, noch viel mehr da. Dann die Touristen noch dazu kamen.
Der Alkohol.
Viele haben gesagt, wow, ist das ein cooler Typ und komm, hey Krieger, komm mit mir an die Bar und haben ihm Bier offeriert und er hat gefunden, das ist toll und wurde sehr schnell alkoholabhängig auch. Also wirklich, also es gab da ganz unschöne Szenen und ich war einfach irgendeinmal dermaßen physisch und psychisch kaputt, dass ich einfach realisierte, Corinne, jetzt musst du abhauen, nimm dein Kind und komm irgendwie aus diesem Land raus, weil das ist die letzte Reservekraft, die ich überhaupt noch habe zum Rauskommen.
Und Sie sind dann zurück wieder in die Schweiz?
Ich bin dann in die Schweiz zurückgegangen, ja, bei meiner Mutter quasi eingezogen. Also die hat mich am Flughafen gar nicht mehr erkannt. So bin ich abgemagert gewesen und habe dann wieder ein Leben aufgebaut in der Schweiz und alles kam mir da viel einfacher vor, natürlich. Also ich habe gesagt, du, ich habe Afrika überlebt, also jetzt in der Schweiz ist alles easy und es war nicht ganz so einfach, aber trotz allem, man sieht das dann mit ganz anderen Augen, wenn man mal in Afrika überleben musste.
Hatten Sie in der Zeit Kontakt zu Ihrem Mann oder gar nicht?
Doch, ich habe also über die ganzen Jahre versucht, also es gab 3 Jahre, wo er verschwunden war nachher, wo er unauffindbar war. Am Anfang hatte ich noch Kontakt mit Freunden, die da geblieben sind, wo ich Briefe geschrieben habe für ihn und da ging das noch 1-2 Mal, weil ich habe ihm ja ein Geschäft zurückgelassen und plötzlich hieß er, ist nicht mehr da, niemand hat ihn mehr gesehen und da weiß ich bis heute nicht, wo er war. Man hat ihn dann nach 3 Jahren wieder gefunden, nach Hause gebracht und da lebt er jetzt und ist bereits jetzt schon 3. Mal verheiratet, also jetzt mit seiner jungen neuen Frau.
Wie haben Sie das selber denn verarbeitet, diesen Kontrast auch, dieses Kontrastprogramm jetzt wirklich von Afrika wieder zurück in die Heimat, in Ihre ursprüngliche Heimat und da wieder Boden unter den Füßen zu bekommen? War die Verarbeitung vielleicht erst durch das Buch, das Sie geschrieben haben?
Nein, eigentlich also zu Anfang nicht, weil ich habe das ja erst 5 Jahre später geschrieben, als ich zurückgekommen bin. Ich hatte gar keine andere Wahl, als mich reinzuschicken in der Schweiz, weil ich hatte ein Kind, ich hatte gar nichts mehr. Und ich wusste einfach, jetzt musst du vorwärts gucken. Du hast ein Baby, du kriegst von niemandem was. Also das musste ich, sonst hätten sie mich gar nicht mehr genommen in der Schweiz, schon mal gar nicht mit Kind. Also musste ich sofort Arbeit suchen. Ich musste gucken, dass ich so schnell wie möglich wieder auf die Beine kam. Und meine Mutter hat mich unterstützt, indem sie zu meiner Tochter geguckt hat. Und ich habe relativ schnell Arbeit gefunden. Und so konnte ich mich wieder aus dem Sumpf ziehen, sage ich mal, und wieder zu Kräften kommen. Das habe ich dann übrigens im 2. Buch sehr schön beschrieben, zurück aus Afrika, wie ich das gemacht habe als alleinerziehende Mutter, welche Möglichkeiten ich da gesucht habe und gefunden habe, damit ich überhaupt ein bisschen mehr Luft habe, damit ich überhaupt auch zu einem Job kam, ohne dass mich immer das Gewissen belastet hat. Und bei diesem Buch schreiben mir sehr, sehr viele alleinerziehende Mütter auch, dass sie da draußen schon sehr schöne Tipps bekommen haben und Ideen und das freut mich natürlich sehr.
Sie haben ja wirklich einen Bestseller nach dem nächsten geschrieben und erfolgreiche große Lesereisen hinter sich und dann irgendwann haben Sie gesagt, es muss ein Leben nach Afrika geben.
Ja, das war genau nach 10 Jahren auf der Bühne stehen, also was ich auch immer sehr, sehr gerne getan habe. Und ich liebe meine Fans, weil wir haben immer ganz wunderschöne Abende und ich muss sagen, aber es war einfach 10 Jahre weiße Maasai. Da habe ich irgendwie einfach gedacht, also ich kann ja nicht noch mit 70 dann von der weißen Maasai erzählen. Ne? Es muss doch noch irgendwie was Neues geben. Und ich habe mir dann eine Auszeit genommen und bin eigentlich gerade nach der letzten Lesung, 3-4 Wochen später bin ich nach Indien gereist und bin 4 Wochen, nur 4 Wochen natürlich in Indien gewesen und dachte, das sei ganz anders aus Afrika, aber es ist natürlich gar nicht so. Also ich habe überall in den Farben, in den Gerüchen, im Lebensstil zum Teil habe ich sofort wieder Afrika entdeckt und ich muss sagen, also ich dachte, ich gehe weg von Afrika, im Gegenteil, das hat mich gerade wieder eingeholt und ich kam zurück in die Schweiz, ich habe zu meinem Freund gesagt, hey Mensch, ich komme gar nie weg, das ist eine Illusion und warum eigentlich auch, ich habe gemerkt, sobald ich nur irgendwas gerochen habe, Feuer oder irgendwas wieder, wo, wie ich das kannte aus der Zeit in Kenia, ach, da hat mein Herz gleich wieder gepocht und irgendwie dann durchströmt mich einfach so eine Lebensfreude einfach auch, dass ich nach Hause gekommen bin und gesagt habe, ja, also nee, meine nächste Reise, so oder so geht nach Kenia. Wusste aber noch nicht wie, weil zur Familie wollte ich noch nicht gehen oder nicht wieder gehen. Ich war ja vor 6 Jahren da, wo dann eben das dritte Buch entstanden war, weil ich gesagt habe, ich komme wieder, wenn die Napierei bereit ist. Und ich habe das wirklich versprochen, wollte aber meine Tochter auch nicht stressen und ihr diese Zeit geben, dass sie sich selber entscheiden kann, wann es soweit ist. Mhm. Ja gut, da habe ich mir überlegt, mich hat es fasziniert, ich merke das, in Indien habe ich es gemerkt, mich faszinieren die einfachen Lebensstil in diesen Ländern, in diesen halt Drittweltländern, aber wo es einfach wie die Menschen sich durch ihr Leben kämpfen, aber immer noch so eine Positivität ausstrahlen, immer noch so, wenn man es vergleicht bei uns, ich meine, natürlich viele haben auch ein hartes Leben bei uns, aber man muss das mal vergleichen mit Indien, mit Afrika und so. Ich meine, wenn man das gesehen hat, dann leben die meisten, also wir reden immer von der Menge, von der Masse der Menschen, leben bei uns doch sehr, sehr gut. Also, und dann haben wir immer noch ein Sozialnetz, das uns irgendwie dann auffängt. Das gibt es dort alles gar nicht. Also entweder leb oder stirb. Und wenn man diese Kraft sieht von diesen Menschen, wie die, was sie da draus machen, das, also das packt mich jedes Mal und ich stehe da, Mund offen und denke, wow. Und da draus, da ziehe ich auch Energie draus. Und da kam mir dann die Idee, ich könnte eigentlich auch so Geschichten machen. Das heißt, diese Idee eben von solchen Menschen, die so irgendwie ihren Lebensweg finden, durch irgendwie einen Anstoß von außen vielleicht bekommen haben, also jetzt spricht da Hilfe zur Selbsthilfe, aber die mir ihre Lebensgeschichte erzählen, die mir einfach sagen, hey Coin, ich saß vorher auf der Straße, konnte nicht anders, das sind ja verschiedene Gründe, die einen werden von Männern verstoßen, halt 5 Jungs geboren, die kosten nur, die Mädchen kann man ja quasi verkaufen, in Anführungsstrichen, weil das Brautgeld gibt, und dann hat man sich eine andere Frau genommen, ich will jetzt halt auch mal ein Junge oder ein Mädchen oder was auch immer haben. Das waren Gründe. Es gibt Unruhen, wo vertrieben wurden. Also die Frauen sind aus verschiedenen Gründen auf der Straße gelandet. Und die haben mir ihre Lebensgeschichte erzählt und wie sie da wegkamen. Also wie sie zum Beispiel von der Straße weggekommen sind, dass sie heute ein ganz einfaches Steinhaus haben, aber immerhin stolz mit fließend Wasser. Haben es geschafft, von der bettelnden Mutter mit 5 Kindern auf der Straße zu einem Einfamilienhäuschen, in Anführungsstrichen, zwar draußen, nicht gerade da mitten in Nairobi, aber wirklich, die können ein eigenes Dorf aufbauen. Also das ist so genial, ich habe das gesehen, die sind so stolz darauf und stecken auch andere an und lernen sie, wie sie da 50 Euro Cent die Woche auf die Seite schieben können, damit sie sich den Traum in ein paar Jahren realisieren können. Und das steckt schon an, solche Sachen. Oder ich habe auch mit 2 Gangsterbossen gesprochen. Damals die Unruhen, die gingen ja bei uns auch um die Welt, 2007, wo die Wahlen waren, die neue Präsidentschaftswahl, da gab es diese ganz hässlichen Unruhen. Ich habe mit den Bossen gesprochen, die damals verantwortlich waren für dieses wirklich das gelegte Feuer für Morden, Totschlag und alles. Das waren ganz böse Jungs. Die haben mir auch ihre Geschichte erzählt, wie sie die Bandenchefs, die Generale wurden die genannt, waren 213 Anhänger hatten und wie sie da losgingen, was die Beweggrund waren. Es sind ja viele auch, die sind zur Schule gegangen, einfach aus Frust, dass die Wahlbetrug haben die da gesehen und was das bei ihnen ausgelöst hat. Und wie die dann durch hartnäckiges Dranbleiben von außen, wie sie ihr Leben in den Griff bekommen haben, das sind heute liebende Familienväter. Wenn die da, wenn so einer vor dir steht und das einfach erzählt und sagt, du kannst mir glauben, ich war einer der Schlimmsten, den es gibt. Ich kenne mich heute selber nicht mehr, wenn ich in den Spiegel gucke. Ich bin heute ein anderer Mensch geworden und ich komme nach Hause und es nennt mich jemand Papa und der hat Emotionen und der hatte früher das nicht. Und wenn man mit solchen Leuten gesprochen hat, also das ist schon faszinierend. Und solche Geschichten, die habe ich dann eben mitgebracht von meiner ersten Reise und habe natürlich meiner Tochter den Abi-Reise sehr viel davon erzählt und das hat sie schon auch sehr interessiert. Also da hat sie so den Zugang oder das Interesse jetzt wieder bekommen für Kenia. Es war dann nicht nur immer unsere Geschichte, sondern eben mal andere Geschichten. Und ich muss sagen, da hat sie dann auch gesagt, schon damals, ja, so Mama, ich glaube, ich gehe dann schon mal und so. Und ja, jetzt mache ich die Lehre fertig und dann gehe ich dann, glaube ich. Und dann kam letztes Jahr im März ungefähr, kam ein Brief, und zwar von meinem Schwager, der einzige, also wo ich den Kontakt halte. Also das war ein unglaublich emotionaler Brief, also über 5 Seiten völlig eine Rückblende, wie es damals war, als ich gekommen bin und dass er da und ja, da hat er sich plötzlich so ein Flashback gehabt und zurückgedacht und mir das so alles erzählt, wie das so damals war, also Anekdoten und eben und auch, wie sie sich wirklich sehnen danach, dass meine Tochter kommt. Den Brief habe ich natürlich sofort meiner Tochter vorgelesen und den habe ich übrigens auch ins Buch geschrieben, übersetzt, also sehr, sehr emotional. Und der Brief war so das Pünktchen auf dem I, wo dann so meine Tochter gesagt hat nachher, boah, Mama, jetzt glaube ich wirklich, jetzt habe ich das Gefühl, wir müssen dahin gehen. Also jetzt habe ich es auch im Herzen gespürt. Und das war so, boah, das war so für mich schon das Schönste seit langem, was ich gehört habe, wo sie gesagt hat, ja, sie möchte jetzt dahin. Und also das war für mich sofort planen, sofort hingehen. Und ja, und 3-4 Monate später waren wir dann da.
Und wie war das denn, als Sie ankamen?
Ach, ich sage Ihnen, das war eine Aufregung. Also erst schon mal die ganze Planerei, weil man kann ja dann nicht anrufen und sagen, ich komme dann. Hallo, wir sind da. Man schreibt mal einen Brief und dann wartet man täglich, bis da irgendetwas zurückkommt. Man weiß gar nicht, ist jetzt der Brief angekommen? Wie reagieren die? Das dauert Monate und der Zeitpunkt rückte immer näher. Wir mussten ja unsere Flüge buchen und alles. Und ich hörte nichts und ich hörte nichts. Und dachte ich schon, meine Tochter, Mama, vielleicht wollen die gar nicht, dass ich komme. Und sagte, nee, na, bitte, überhaupt nicht, da ist irgendwas passiert. Ich sage Ihnen, die Woche, etwa 10 Tage vorher, kam dann die Nachricht, dass sie sich so freuen, dass sie es nicht glauben können, dass jetzt der Moment da ist, dass ich die Tochter bringe. Ne? Ja, und dann sind wir hin. Und das war natürlich eine lange Reise. Ich musste auch langsam mit meiner Tochter uns da durch Kenia annähern, weil für sie war das erste Mal afrikanischen Boden betreten. Ja. Schon da in Nairobi merkte ich, sie war zwar relativ ruhig, ich war viel nervöser, weil ich habe mich sofort an diesem Passkontrolle, jedes Mal stresst mich das dermaßen, weil wir da ja so festgehalten wurden, als ich geflohen bin. Ich dachte ja, wir kommen da nicht raus, weil man Kinder nicht einfach mitnehmen darf.
Als sie mit ihrem kleinen Kind
damals, genau. Und das kam mir natürlich wieder in den Sinn und ich stand da und schwitzte und dachte, wenn das nur gut geht, wenn da nur nichts passiert. Aber wir sind dann gut reingekommen, sind auch hochgefahren, dann in Etappen langsam, meine Tochter sofort sich neugierig natürlich auch schon in Nairobi umgesehen und gesagt, boah, alle sind immer so nett. Also es ist eben, das ist das, was uns immer fasziniert. Ich glaube, alle Afrika-Fans, die sagen mir dasselbe und die sagen auch, du steigst aus dem Flieger aus und es ist eine andere Welt, eine andere Atmosphäre, die Leute, ich meine, hier ist es schon manchmal ein bisschen griesgrämig, wenn das Wetter dann auch nicht stimmt. Dann, und dort steigt man aus, egal wie es ist. Die Leute haben irgendwas im Gesicht, ein Strahlen. Es kommt etwas, wo einem einfach ansteckt, weil einem einfach eine andere Energie übermittelt. Ne?
Pure Lebensfreude.
Pure Lebensfreude oder einfach auch eine Energie. Es kommt einfach, die sind immer energiegeladen, die Menschen da. Ne? Man sieht das auch, sei das bei den Frauen, diese Stärke, die diese Frauen auch verkörpern. Sie müssen ja, die haben ja x Kinder am Hals und ackern dann noch auf dem Bau, im Gartenbau und so weiter, schleppen auf dem Kopf, an dem Rücken Kinder auf dem Kopf, irgendwelche schweren Taschen und so. Und die müssen einfach auch. Aber das strömt richtig so auf uns rüber. Ne? Also, und
die Frauen sind eigentlich die wesentlichen Personen, oder?
Also die Frauen, Familie. Also ich sage immer so, das das ist wirklich das Rückgrat von Afrika, sind wirklich die Frauen. Also so fällt mir das auf. Ich habe tolle Männer auch kennengelernt, die mir jetzt eben auch Geschichten erzählt haben, die auch mich, wie soll ich sagen, berührt haben auch. Und ganz, also wirklich, ich schreibe auch was Lustiges. Es gibt auch vieles zum Lachen. Also zum Beispiel einer, der hat sein Business zum Bügeln, der Bügelmann, schreibe ich da. Der bügelt mit seinem Kohlebügeleisen. Das hatten wir wahrscheinlich vor 100 Jahren, solche Bügeleisen. Aber der bügelt 600 Stück Röcke im Tag weg mit diesen Kohleeisen da. Und ich denke, das gibt's gar nicht. Und das macht er, damit er seiner Frau, sagt er, ein schönes, also der ist verheiratet, also traditionell seit 10 Jahren, aber er möchte sie zur Kirche führen und mit allem drum und dran in einem weißen Kleid. Seit 10 Jahren bügelt er mit diesem Kohlebügeleisen, damit er endlich mal seiner Frau das macht. Das sind auch unglaublich schöne Geschichten. Ne? Da sieht man, es gibt natürlich auch wirklich tolle afrikanische Männer, die auch was für ihre Frauen tun. Ne? Aber im Großen und Ganzen empfinde ich es schon so, dass die Frauen schon die Last tragen. Also wirklich.
Jetzt machen wir den Bogen wieder zurück. Sie kamen da nun so schön an.
Ja, wir sind dann da angekommen und ausgemacht war eigentlich, dass wir den Vater im Dorf treffen und dass wir den Schwager in Marala, das ist das letzte Dorf, wo noch Zivilisation ist, wo wir dann auch noch einkaufen, damit wir überhaupt Lebensmittel haben für die Zeit, die wir da dann in Baseloy verbringen. Baseloy ist ja dann mit dem Auto nochmal so 3 Stunden entfernt durch den Busch. Ne? Und da haben wir dann ausgemacht, den James zu treffen, den Schwager, und er kam dann auch und das war natürlich eine Aufregung. Dann sagt er plötzlich, ja, also der Vater, also Ilke Tinga, der ist auch im Dorf, er möchte seine Tochter heute schon sehen. Und das war natürlich, so waren wir nicht vorbereitet, aber irgendwo habe ich vermutet, dass er da jetzt einfach zu Hause sitzt und wartet, bis seine Tochter kommt. Habe ich schon gedacht, komisch, ne? Aber dann kam er dann und wir saßen da auf der Terrasse von so einem Hotelchen da, so eine Lodge, und haben gewartet und gewartet. Es wurde schon dunkel, er kam nicht. Meine Tochter immer nervöser. Und dann plötzlich hörten wir, jetzt kommt er. Ne? Und dann, ich habe ihn gesehen, hat sich auch schön zurechtgemacht mit einem schönen Hut. Und natürlich, er ist jetzt nicht mehr so traditionell gekleidet, er ist ja jetzt auch schon älter geworden. Das ist ja das Recht der jungen Krieger, das ist er ja nicht mehr. Aber er hat sich schön zurechtgemacht mit einem weißen Hut und schön bestickt und alles. Und da kam er dann edel dahergelaufen. Und meine Tochter natürlich hat sich erstmal ein bisschen hinter mir versteckt. Und dann, ich wollte gerade so auf ihn zugehen und ihn begrüßen erstmal, um so ein bisschen zu entspannen. Ne? Und dann läuft er so an mir, da guckt er seine Tochter an, hinter mir stehen, und ich laufe auf ihn zu, er läuft auf mich zu, schiebt mich auf die Seite und sagt so, not you, I want my child. Also quasi, ich möchte nicht dich, ich will mein Kind. Yeah. Und schiebt mich so auf die Seite und stürzt auf die Nappi zu und auf die Nappirei zu und umarmt sie dermaßen heftig, dass, ich dachte, der erstickt sie auch fast. Ne? Mhm. Und es war schon sehr, weil das ist außergewöhnlich, diese Gefühlsausbrüche. Und er ist auch, also eine halbe Stunde konnte er fast nicht viel sagen. Hat einfach nur den Kopf geschüttelt und immer wieder angeguckt und sich an den Kopf gefasst. Und er war sehr bewegt. Aber ich habe mich gefreut, weil meine Tochter ist relativ scheu und er ist ja auch nicht der jetzt auf die Menschen zurennt. Also ich bin da jetzt eher die Menschen ein bisschen vielleicht überrumpelt. Aber er ist auch, und ich dachte mir schon, meine Güte, wenn dann die beiden da so sich gegenüberstehen und keiner reagiert. Also das war schon, da war ich jetzt ein bisschen im Stress. Wie kommt das durch? Wie machen die das? Und geht das gut? Und hoffentlich stellt er keine komischen Fragen oder hoffentlich geht alles gut. Also ich war da schon unter Strom, muss ich sagen. Also die Nappirei hatte von einem Tag auf den anderen 5 Halbgeschwister. Und das hat sie, also ja, das war für sie schon sehr, sehr schön. Klar, wo wir angekommen sind oben in diesem Dorf, da hat sie schon erstmal ein bisschen gestaunt und schon fast gesagt, boah, Mama, also das ist ja jetzt ja schon sehr einfach. Also sie dachte schon fast, das ist Slum-mäßig, das hat überhaupt nichts dazu. Ja. Also sie war da noch nie in einem Slum, sie weiß gar, also hat das den Unterschied sozusagen nicht realisiert, gesagt, nee, die leben in der Freiheit hier, die leben halt einfach sehr bescheiden in ihren Behausungen sozusagen, aber das ist ihre Welt, ne? Das ist das, was sie gewohnt sind. James, der zur Schule gegangen ist, der hat jetzt schon ein Steinhäuschen, so ein, also wie eine Baracke, wir sagen den Baracken bei uns in der Schweiz, so sieht das aus, also nicht jetzt Häuser, wie wir das haben, wie wir das kennen, überhaupt nicht. Braucht man in dieser Hitze dort auch gar nicht. Aber viele Menschen, die leben einfach mit ihren normalen Behausungen, ganz einfach mit Holz und Kudung verputzt und aus Holz gemacht. Und das ist einfach so. Und man lebt draußen, man lebt da nicht drinnen. Man braucht das zum Schlafen, zum sich schützen vor den wilden Tieren. Und wenn man isst, damit nicht jeder gleich sieht, was man isst. Das ist eigentlich alles. Mhm. Und sonst spitzt sich das Leben draußen ab. Und sofort hat sie natürlich mit Staunen festgestellt, wie die Kinder alle auf sie zugerannt sind. Also nicht nur ihre Halbgeschwister, aber die sind ja nur an ihr geklebt. Also das war, als hätten die alle auf sie gewartet. Und das eine hing am Bein, das andere am Arm. Und alle wollten bei ihr auf den Schoß krabbeln. Und also alle, also sie waren alle begeistert. Also es war so dramatisch, als wir dann nach Tagen wieder abreisen mussten, dass also der eine, also der hat geweint und ihre Halbschwester auch, die kam dann noch mit dem Auto bis nach Maralal und die wollte gar nicht mehr aussteigen, die wollte mit und das war dann schon hart für uns alle und ja, da viele, die wären am liebsten gerade mitgekommen.
Mit welchem Gefühl sind Sie beide dann abgefahren?
Also ich muss sagen, eigentlich für mich ein freudiges Gefühl. Ich habe so Freude gehabt, dass ich es geschafft habe, noch erstens mal über die ganzen 19 Jahre diesen Kontakt zu halten, auf diesen Moment hin, dass meine Tochter ihren Papa sieht, ihre Wurzeln finden darf und vor allem auch die Oma, die einfach, dass sie die noch erlebt. Und ich muss sagen, also das ist das Erste, wo meine Tochter nach der Begrüßung alles guckt sie mich an und sagt, Mama, ist die aber cool. Und es ist einfach so, die Frau muss man gern haben. Das ist so eine, also die hat so eine Persönlichkeit, so eine wahnsinnige Ausstrahlung auch heute noch. Also das ist unglaublich. Und wie sie auch ihr Schicksal trägt, also so mit einer Freude, sie kann nicht mehr laufen, fast nicht mehr. Sie sieht nur noch an einem Auge mehr oder weniger nach einer Operation etwas, sie hatte grauen Star. Und das zweite lässt sie gar nicht mehr machen, weil sie sagt, ach, das reicht, was ich jetzt sehe. Mhm. Und eben, sie ist so eine Zufriedene und trotz den Handicaps und strahlt und ist happy. Und die sind halt auch anders dort. Die alten Menschen sind integriert. Also ich rede jetzt vom Land draußen. In Nairobi selber weiß ich nicht, wie das ist. Aber im Land draußen, die sind integriert. Da kommen auch die Kinder noch vorbei bei der Omi und spielen. Und sie hat noch die Aufgabe, sie zu hüten. Und also die sind halt einfach integriert. Und das ist sehr, sehr schön zu sehen. Und ich glaube, das hat auch meiner Tochter wahnsinnig gefallen, diesen Zusammenhalt in der Familie und eben diese fröhlichen Kinder, obwohl sie sind da nicht zugemüllt mit den ganzen Spielsachen und das gibt's ja alles nicht. Die haben ja nicht mal Strom, da gibt's keine Laptops und weiß nicht was. Hm. Dafür spielen die noch miteinander. Die geben noch acht aufeinander. Die haben die spielen mit ihren Ziegen, die fangen die kleinen Zicklein ein oder die basteln sich mit irgendeinem Büchse noch irgendein ein Automobil oder irgendwas. Aber sie sind miteinander, sie tauschen sich aus. Also die Älteren gucken zu den Kleineren und es ist einfach immer ein Gekicher und ein Erzählen und ein Geschnatter und nicht so das Verstummte, das man bei uns halt manchmal so ein bisschen sieht, was mich schon traurig macht. Gerade jetzt auch vielleicht zu erwähnen, auch für Namibia-Fans, das erste Kapitel ist ja, das erste Drittel vom Buch ist ja mal Namibia auch in meinem, ist ja Afrika, meine Passion ist ja eben Afrika und nicht nur Kenia und das ist auch so eine wunderschöne Geschichte, das ist so mein persönlicher Jakobsweg, den ich gemacht habe, ungeplant, wirklich auch. Ich komme nach, ich komme aus Indien zurück und denke, wow, also es muss, also Afrika, es wird doch Afrika sein. Es hat mich, das Indien war interessant, aber hat mich nicht so jetzt gepackt, sage ich mal, wie mich Afrika packt jedes Mal. Und 3-4 Wochen später lese ich schon ein Inserat eben, dass jemand eine Reisebegleitung sucht für ein Trekking durch Namibia. Also zu Fuß, ich wandere ja sehr gerne, zu Fuß und nur begleitet von einem Kameltreiber mit zwei Kamelen. Also die sind dann Lasttiere, ne? Und wir laufen da alles. Also das nimmt mich Wunder und so. Und dann geht es zu den Himbas. Und die Himbas, das ist ja wieder so eine, das sind Nomaden, die wieder so leben wie eigentlich die Masais. Ja. Ne? Noch ein bisschen ursprünglich. Also die sind nur noch, wie ich damals vor 20 Jahren kam ich an, da sind auch sehr viele Frauen, haben nur ihre Röcke aus Leder gehabt, also so aus Kuh- und Ziegenleder. Die Himbas haben es nur so, die haben heute noch keine großen Stoffkleid und so gar nicht, die Frauen zumindest nicht. Und ich habe, da wollte ich schon lange mal hin, es gibt nur noch 5000 von denen. In einem Land, Namibia ist doppelt so groß wie Deutschland, ne, und hat nur 2 Millionen Einwohner. Also da laufen sie tagelang, begegnen niemandem. Und trotzdem eben dann ab und zu sind wir dann diesen Himbas begegnen. Zum Sagen, da bin ich dann 720 Kilometer durch Namibia gelaufen. Ich habe das Inserat im Dezember, am letzten Tag im Dezember gesehen. Im März oder April bin ich schon losmarschiert. Also das, ich habe es nicht geplant. Ich habe das gelesen, es hat mich fasziniert und dann bin ich überzeugt. Wenn ich vom Kopf bis Fuß überzeugt bin, ich muss das machen, dann mache ich das. Egal, was alle sagen, du spinnst, du kennst den nicht und du hast da kein Handyempfang und gar nichts. Ich habe gesagt, es egal, ich habe das Gefühl, ich muss das tun. Ne? Ich wusste noch nicht, wo mich das hinbringt. Heute weiß ich, das war der Auslöser, damit ich wieder nach Afrika, den Weg zurück nach Afrika gefunden habe, damit ich wirklich überzeugt bin, Afrika lebt in dir, Coin, das ist ein Teil zu dir, das gehört zu dir. Du gehst zurück nach Kenia, also durch Namibia ist dieses Kenia entstanden, diese Projekte, die ich dann bewusst gesucht habe, gefunden habe, ganz tolle, wirklich faszinierende Lebensgeschichten mir anhören durfte und mir die Leute auch sagen, also diese Menschen, die mir das erzählt haben, die haben mir gesagt, Coin, es tut uns so gut zu wissen, dass jemand da ist, der sich interessiert für unser Leben, für meine Lebensgeschichte, das gibt mir Würde. Und das hat mich wahnsinnig gefreut, dass ich das gehört habe. Und mit diesen Geschichten wiederum hat sich angesteckt, meine Tochter anstecken lassen. Und so kommt alles ins Rollen, ohne dass ich das plane. Ich sage Ihnen, das ist das Schöne, dass ich das Glück habe, einfach das auf mich zukommen lassen kann, wobei ich das schon immer gemacht habe. Also bevor ich Weiße Maasai war, in meiner ganzen Lebensbiografie, ich habe eigentlich immer so aus dem Bauch heraus und aus meinem Gefühl gemacht, mit oder ohne Geld, einfach das, was ich gefühlt habe, das habe ich versucht umzusetzen. Und das ist etwas, was ich auch an meinen Lesungen immer den Menschen sage. Wenn du was fühlst, ganz tief und überzeugt bist, geh nicht nach Hause und erzähl das 1000 anderen. Die fühlen nicht dasselbe. Die können nicht sagen, ja, mach das. Man muss es selber sofort umsetzen mit dieser Energie, die man spürt. In dem Moment, wo man so überzeugt ist, dass es das Richtige ist, dann muss man es tun und nicht sich ausreden lassen von allen. Also ich habe es bis jetzt so gemacht und meine 51 Jahre, die war ganz spannend bis jetzt.
Afrika, meine Passion, Corinne Hofmann. Danke, dass Sie hier waren.
Dankeschön.
Alles Gute für Sie.
Ja, danke, danke gleichfalls.